Wir stehen heute noch einmal an diesem Abschnitt, den wir schon am letzten Sonntag als Predigtext hatten. Die Opferung des Isaak nach 1. Mose 22. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und Gott sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt auf dem Berge, da der Herr sieht: Herr, du hast uns im letzten Mal schon so viel gezeigt über deinem Wort. Rede jetzt auch heute ganz neu mit uns. Amen. Neulich sind wir durch eine Stadt in Deutschland gefahren und waren erstaunt, wie an einer Ecke unheimlich viel gebaut wurde. Große, mächtige Gebäude entstanden dort und wir erkundigten uns und dann hieß es: Das ist das neue Univiertel der Stadt. Und das ist ja in der Tat enorm, was heute an den Universitäten investiert wird. Da entstehen große Bibliotheken, Laboratorien, Hörsaalgebäude. Wenn Sie sich nur mal in Stuttgart umsehen, ob im Pfaffenwald oder dort unten um den Stadtgarten herum, was hier in wenigen Jahren entstanden ist und was ausdrückt, wie die Wissenschaften in wenigen Jahren gewachsen, ja, eigentlich muss man sagen, explodiert sind. In einigen Jahrzehnten ist der große menschliche Geist vorgestoßen in die Weiten des Weltalls, in die Weiten des Mikrokosmos hinein. Ja, er ist der Spur der Entstehung des Lebens ganz nahe gekommen. Und wenn Sie heute Studenten, Professoren fragen, was ist denn eigentlich das, was dieses ganze Denken eint? Was ist denn eigentlich die Wahrheit? Werden Sie erleben, dass immer wieder Menschen mit den Achseln zucken und sagen: So kann man heute nimmer sprechen, von der Wahrheit. Das, was alles eint und verbindet, ist uns im Augenblick nicht mehr fassbar. Wir haben nur Detailerkenntnisse in der Hand, gleichsam Puzzlestücke, die nicht zueinander passen. Einzelerkenntnisse in jeder Forschung, das ist die Not heute für intelligente Menschen, dass man nicht mehr weiß, was letztlich gültig ist. Wir können viel sagen über den menschlichen Leib. Wir können viel sagen über diese Welt, aber was der Sinn meines Leibes ist, was der Sinn dieser Welt ist, was der Sinn meines Lebens ist, das kann keiner mit der letzten Verbindlichkeit mehr sagen. Der eine redet so und der andere redet anders. Da hört man heute häufig den Satz, keiner hat die Wahrheit. Es gibt eben keine absolute Wahrheit mehr. Der eine wird es so sagen, dort ist ein Buddhist, dort ist ein Christ, dort ist ein Mohammedaner, dort ist ein liberaler Mensch, dort ist ein Atheist. Jeder hat seine Lebensanschauung, jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Aber unsere jungen Leute heute, die pochen wieder darauf und sagen, wir wollen wissen, wofür sich zu leben lohnt. Und deshalb lesen sie wieder in Philosophien sogar des vorigen Jahrhunderts. Deshalb gehen sie wieder bei einem Marx zur Schule, weil sie sagen, wir wollen das Gültige wissen. Und wenn ihr als ältere Generation meint, das könnte man einfach relativieren, wir können es nicht, wir wollen die Wahrheit ergründen. Das ist nicht Fanatismus bei jungen Menschen, sondern das ist Begeisterung an der einen Wahrheit, für die sich zu leben lohnt. Wie ist es eigentlich nur möglich, dass wir evangelische Christen Reformationsfest feiern? In einer Zeit, wo man meint, man bräuchte nur Fragen diskutieren. Wenn Sie die Bibel aufschlagen, finden Sie drin überall einen Anspruch, dass das die Wahrheit sein will. Die Wahrheit, die gilt. Dann sagen wir, kann man das überhaupt so direkt und so hart sagen, so anspruchsvoll, so absolut? Und ich muss Ihnen sagen, Sie müssen am Evangelium schon alles umradieren und umändern, wenn Sie diesen Anspruch beseitigen wollten, dass der eine Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wenn Sie das Zeugnis der Apostel anders hören können als so, es gibt kein anderes Heil, kein politisches und kein soziales und kein wirtschaftliches Heil, als allein das im Namen Jesu Christi gegebene Heil. Das behauptet dieses Neue Testament und dafür hat sich Jesus Christus den Kopf einschlagen lassen. Und wenn wir heute Reformationsfest feiern, dann soll uns das unruhig machen, was das ist mit dieser Wahrheit. Wir sind ja alle infiziert von dieser geistesgeschichtlichen Bewegung, die Lessing ausgelöst hat. Lessing, der sagte, die Wahrheit lässt sich nicht finden. Und er hat dieses Bild geprägt, wenn Gott in seiner rechten Hand die reine Wahrheit hätte und in seiner linken Hand nur den Trieb nach Wahrheit, ich würde Gott mit Demut in die linke Hand fallen und sagen, gib mir den Trieb nach Wahrheit. Die reine Wahrheit ist zu hoch, ist zu groß, die behalte du Gott allein. So demütig war Gotthold Ephraim Lessing. Und jetzt stehen wir als Christen hin und sagen, wir wollen mehr als Lessing. Wir wollen die reine Wahrheit haben. Wir nehmen sie in Anspruch. Welch eine Arroganz! Ich kann nicht anders, um des Evangeliums willen. Und ich möchte Ihnen drei Seiten dieser Wahrheit des Evangeliums heute sagen. Die Hand Gottes liegt furchtbar schwer auf unserem Leben. Das ist ein Stück der von Gott enthüllten Wahrheit. Die Hand Gottes liegt furchtbar schwer auf unserem Leben. Ich habe das vorher kaum verlesen können. Wie dieser Abraham seinen Sohn nimmt und hinaufführt, auf diesen Berg. Was ist das für eine unheimliche Sache? Welch eine Forderung stellt hier Gott? Ich möchte, dass Sie Ihr Bild von Gott revidieren. Das ist biblische Offenbarung. Das Märchen von dem lieben Gott haben Sie nicht aus der Bibel. Und wenn Sie Ihr Leben anschauen, dann wissen Sie, dass Gottes Hand hart auf Ihnen liegen kann. Gott kann fordern, und ich weiß es und Sie wissen es, dass er morgen mir alles aus meiner Hand reißen kann. Meine Familie, mein Leben, alles, was mich heute füllt. Und ich muss es ihm geben, weil es ihm gehört. Ich kann nichts für mich behalten, kein Stück. Und wenn wir vom Glauben reden, dann ist das nicht eine schmusige Geschichte, sondern redet der Herr mit uns, der verfügen kann über mich und verfügen will. Ich habe Ihnen neulich schon einmal gesagt, das ist ein Irrglaube. Ich habe es neulich in meinem Jugendfreund gefunden, den man unseren Kindern drüben mitgibt, in unserer Kinderkirche, dass da drin steht das ganze Thema, Gott gib mir Kraft. Gott gib mir Kraft. Und das ist alles ein solches ich-süchtiges Christentum. Gott gib mir Kraft. Gott soll mich beliefern. Und da steht nichts mehr da, dass wir Wolle lassen für unseren Gott. Und dass er uns hat, weil aus unserem Leben etwas rauskommen muss für ihn. Und dass er führt und dass er bestimmt und dass er der Herr ist, nicht dass ich der Herr bin. Und dass Gott manchmal anders handeln kann, als wir rechnen. Man sagt ja heute, dass der moderne Mensch die Frage der Reformation immer verstehe. Es war Landesbischof Lilje, der bis zum Überdruss diesen Satz immer wieder ausgesprochen hat. Und ich meine trotzdem, dass dieser Satz so völlig falsch ist, weil der moderne Mensch so oberflächlich geworden ist. An was liegt denn das, dass der moderne Mensch nimmer nach dem gnädigen Gott fragt? Warum fragt denn der moderne Mensch so oberflächlich, ob es Gott gibt? Sie kennen doch diese berühmte modernistische Diskussion, ob Gott sei, ob er lebe oder gar tot sei. Luther hat dort in Stotternheim, als sein Freund im Blitz tot zusammenbrach, nicht wie ein moderner Mensch gehandelt. Ein moderner Mensch hätte in diesem Augenblick die Faust geballt und hat gerufen mit Borchert: Wo bist du, lieber Gott? Und Luther war kein moderner Mensch, sondern war ein in der Bibel kundiger Mensch. Und er hat gerufen: Herr, lass mich nicht verloren gehen. Er hat gewusst, dass Gottes Hand nach ihm greifen kann. Und es ist dumm, wenn der moderne Mensch meint, er könne über Gottes Existenz diskutieren. Sie brauchen über diese Frage nicht zu diskutieren, weil sie es wissen, dass Gott lebt. Und Gott hat ein Recht auf uns. Und wir können uns nur tief beugen unter Gottes Gerichte, die über unsere Welt hinweggehen. Wir können nicht so oberflächlich tun, wenn gegenwärtig Kriege die Welt erschüttern, wenn Versorgungskrisen uns heimsuchen, als sei das nur ein kleines Problem und wir könnten sagen, Brüder, in der Welt macht Frieden. Das ist eine Welt, die an sich selber zerbricht, weil Gott von ihr gewichen ist. Die Gott losgelassen hat und den Sinn ihres Lebens verloren hat. Und die ganze Nichtigkeit meines Lebens, die Frage nach dem Sinn, die so oft gestellt wird, ist nur ein Zeichen, dass ich unter dem Gericht Gottes stehe. Luther hat radikaler gefragt als der moderne Mensch. Luther hat gefragt: Herr, wie kann ich vor dir bestehen? Und das ist das, was Abraham lernte: Ich muss vor Gott die Waffen strecken, ich bin ein Schuldner, ich kann vor Gott nicht bestehen. Das Zweite, was uns die Bibel enthüllt: Gottes Liebe gilt uns unbegreiflicherweise. Am letzten Sonntag hat mich einer angesprochen und gesagt, Sie müssen aufpassen, wenn Sie diese Geschichte von Isaaks Opferung predigen. Wir alle sind im Dritten Reich aufgewachsen und uns wurde eingebläut, dass das typisch jüdisches Rache-Gott-Denken sei. Und wir finden zu der Geschichte einfach nicht so schnell Zugang, wie das hier in der Predigt geht. Und ich war sehr dankbar für diesen Hinweis und ich möchte das hier einfach mal aussprechen. Das ist nicht jüdischer Rachegott. Sie wissen doch, dass im Neuen Testament das noch viel scheußlicher drinsteht als im Alten Testament. Der Abraham führt seinen Sohn hinauf und legt ihn auf den Altar, aber er muss ihn nachher nicht opfern. Aber im Neuen Testament steht eine Geschichte, dass ein Vater diesen Weg bis zum Ende geht. Und er legt seinen Sohn auf den Altar und er lässt das alles geschehen bis zum Ende. Und das ist ein Todeskampf und der Vater steht daneben, am Kreuz von Golgatha. Und Sie können nicht Christ sein, ohne dass Sie an dieser Stelle begreifen und verstehen, was das Neue Testament als die Wahrheit Ihnen enthüllen will. Dort am Kreuz wird es offenbar, dass mein Leben ein Leben auf die Hölle zu ist. Und das, was Jesus durchleidet bis zum letzten Punkt und bis zur letzten Minute, das ist meine irdische Existenz im Gericht unter Gott. Und dort hängt er verachtet und verlacht und verspottet, ausgeliefert im Hass der Menschen. Und das ist mein Leben wert, wenn ich die Hand Gottes ausschlage. Mich ergreift das so wie in dieser Passionsnacht, der Pilatus vor Jesus steht und Jesus angrinst und sagt: Jesus, was ist Wahrheit? Ach, wie wir fragen seit Lessing, der Pilatus muss ja ein intelligenter Mann gewesen sein, dass Wahrheit doch gar nicht gibt. So wie man heute auch in der Kirche sagt, es gibt keine Wahrheit. Der eine so und die andere Gruppe redet anders und zerstreitet euch bitte nicht über die Wahrheit, das lohnt doch nicht. Die reine Wahrheit findet man nicht, jeder hat ein Kuchenstück. Und Jesus widersteht dieser Meinung des Pilatus. Und ausgerechnet dieser Pilatus gibt diese Wahrheit Jesus ans Kreuz und dort stirbt sie. Und er merkt nicht, wie sein Leben dort im Kreuz abgebildet wird. In diesem Sterben des Gekreuzigten ist ja sein elendes Leben abgebildet, das er nachher ausgelebt hat bis zum bitteren Ende. Und das Leben des Pilatus ist irgendwo versunken im Strom der Vergänglichkeit. Und da gilt uns das andere, aus diesem furchtbaren Geschehen der Opferung Jesu Christi auf dem Altar von Golgatha, dass dort ein Mensch neben Jesus am Kreuz hängt, dessen Leben zerbrochen war, ein Schächer, der durch Mord all das vernichtet hatte, was sein Leben schön gemacht hatte. Ein Zerrbild von Mensch. Und er neigt sich zu Jesus herüber und ruft nur: Herr, denk an mich. Und dann spricht ihm Jesus zu: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Du sollst nicht kaputt gehen. Du sollst nicht verloren gehen. Du sollst nicht zerbrechen am Gericht Gottes. Gottes Liebe sucht dich in einer Welt, die furchtbar ist. In einer Welt, die so grausam sein kann. Gottes Liebe sucht dich. Und dass das stimmt, dass Gott keinen verloren gehen lassen will und dass sich das trotzdem ereignet, selbst auf dieser kleinen Fläche dieses Berges Golgatha, dass auf der einen Seite ein Mensch ist, für den Christus kein Wort mehr übrig hat. Das ist die Wahrheit. Dass Gott schweigen kann, wenn sie ihn nicht mehr hören wollen. Und wenn sie sich sperren wollen gegen diese Wahrheit. Und der andere, der auf einmal der Wahrheit sich öffnet, der das vor Gott preisgibt, dass er sein Leben ohne Gott gelebt hat, dass er leer war und dass sein Leben nichtig ist und der sich hinklammert an diese Zusage der Liebe Gottes, dass der errettet und erlöst wird. Ob es Wahrheit gibt? Natürlich gibt es Wahrheit. Und diese Wahrheit, für die wollen wir einstehen, die wollen wir in die Welt hinausrufen. Das eine war, Menschen müssen kapitulieren. Menschen können nicht vor dieser harten Hand Gottes, die auf ihnen liegt, bestehen. Und auf der anderen Seite, man kann bestehen in der Liebe, im Erbarmen Gottes, das man im Glauben annimmt. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Wir wollen das hinaustragen in die Welt, wo Menschen verzweifeln, wo Menschen keine Hoffnung haben, wo Menschen an sich selber zerbrechen und sagen, was gilt denn noch, die sich nicht mehr in den Spiegel schauen wollen, die sagen, mir wird Angst vor mir selber, die plötzlich auf die Wahrheit kommen, die ihnen Christus enthüllt hat, und denen wir sagen, du darfst das andere fassen, dass Gott dich lieb hat und dass Gott dein Leben nimmt und mit dir Pläne macht und dich nicht loslässt, sondern dich retten will. Und noch ein letztes, das Wunder der Begnadigung. Das erste war, Gottes Hand liegt schwer auf uns. Das zweite war, Gottes Liebe gilt uns. Und das dritte, das Wunder der Begnadigung. Der Abraham geht mit seinem Isaak von dem Hügel Moria herunter und begreift nicht, wie ihm geschah. Für ihn war das ja nicht nur ein jüdischer Rachegott, sondern für ihn war das berechtigt, dass Gott ihn fordern kann. Und für einen Luther war das berechtigt. Und er hat sich nur gewundert, warum bin ich nicht umgekommen in dieser schrecklichen Nacht und diesem Gewitter von Stotternheim. Und ich denke so manchmal, wenn diese Geschehnisse um uns her geschehen, wenn eine Mutter ihr Stubenwägelchen richtet und ins Krankenhaus zur Entbindung geht und dann erlebt sie es mit, wie das Kind totgeboren wird. Wie in meiner alten Gemeinde ein junger Mann, ein Hühne von Kraft, ein Zimmermann, bei einer Bauarbeit einen Stecker in die Steckdose steckt und dort hat ein Hobbywerker den Anschluss falsch gemacht und er fällt tot um. Das ist doch mein Leben. Wenn wir an die Gräber hintreten, wenn wir Kranke besuchen, das ist doch mein Leben. Das ist doch die Wahrheit, die mir Christus enthüllt. Dass ich ein nichtiger Mensch bin. Und dass es Wunder geschieht, dass er einen wieder sterben lässt für mich. Und dass dieses Leben, das er dann noch lebt, Geschenk ist. Begnadigung, unerwartet, das kann er nicht begreifen. Abraham und Isaak, Gott hätte es fordern können von mir. Warum gibt er mir nur noch Tage, Monate und Jahre, die ich leben kann. Es ist ein ganz unverdientes Geschenk. Ich kann es wirklich nicht begreifen, dass unter uns in einer christlichen Gemeinde alte Menschen leben, die sagen, mein Leben ist wertlos. Ich verstehe das nicht. Ich komme da nicht mit. Wie einer das aus dem Evangelium nicht begreifen kann, dass jeder Tag eines Lebens Begnadigung Gottes ist. Und dass nur meine Frage ist, Herr, wie darf ich dir mit diesem Geschenk meines Lebens noch einmal dienen? Was willst du aus meinem Leben machen? Das war für den Isaak nun wichtig, dass er ein Segensträger Gottes sein darf in der Welt. Die ganze Geschichte von Moria ist ja ein alttestamentlicher Hinweis, ein typisches Geschehen, das auf Golgatha hinweist. Auf dieses Sterben Jesu für uns. Ich möchte, dass Sie heute von hier weggehen, von diesem Gottesdienst als begnadigte Menschen, die wissen, alles hat er mir erlassen. Er hat mich gefordert in sein Gericht. Und hoffentlich stehen Sie täglich im Gericht Gottes, dass er Ihnen Ihre Schuld aufdecken kann bis ins Letzte. Und dass Sie dann seine Begnadigung annehmen und sagen, wie man es nur in diesen alten Liedern sagen kann. Es floss für mich das teure Blut, das Glauben fasse ich. Er hat seinen Sohn drangegeben, damit ich mehr vom Leben habe. Und damit ich das ewige Leben habe. Und dann öffnet sich für mich diese neue Woche als ein ganz großes Geschenk, in die ich hineingehen darf, weil mein Gott mit mir geht. Ist Gott für uns? Ist er für Sie? Natürlich ist er für Sie. Er hat nicht nur einen Wider dran gegeben, er hat seinen Sohn dran gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was meinen Sie? was er ihnen nicht jetzt ihnen geben will, wo er so viel ihnen gegeben hat. Ich weiß, dass sie alle mit schweren Lasten behaftet sind, dass sie überall die Wunden dieser Welt selbst ausgekostet haben und dass überall sie immer wieder hängen bleiben in Schwermut an dem, was sie belastet. Tun sie es nicht. Wie sollte Gott uns nun in Jesus nicht alles schenken? Begnadigte stehen unter der ganzen fröhlichen Zusage Gottes. Vor ein paar Tagen einen Vortrag gehalten in der Nähe von Stuttgart und da kamen nachher Leute und sagten, ja, sie hätten das jetzt konkret sagen müssen, was das politisch heißt, wenn man Gott dient. Da kann ich nur sagen, davon bin ich so fest überzeugt, dass Gott zu ihnen ganz individuell redet. Dass sie seinen Willen erkennen werden, was das bedeutet, in der Stille ihrer Bibel lese. Dass sie selbst wissen, was Gott nun von ihnen fordert. Und sie gehen hin als ein Begnadigter, als ein Beschenkter, als einer, der das Leben gefunden hat, wie Abraham dann diesen Platz nennt. Der Herr sieht, wie sollte ihnen nun Gott nicht alles schenken in Jesus. Amen. Wollen beten. Herr, wir beugen uns vor dir und deiner harten Hand. Wir spüren dein hartes Richten, wie du Größe des Menschen zerbrechen kannst, die doch nur eine geheuchelte, scheinbare Größe ist. Wie in unseren Tagen so viel von unserem Arbeiten und Werken vergeht, weil es nicht bestehen kann. Wie so mancher Turmbau in diesen Tagen zerbrochen wird. Herr, wir beugen uns vor dir, weil wir es als dein Gericht erkennen. Und auch so viel, was du uns in unserem Leben mit harter Hand durchstreichst. Und wir danken dir, dass wir von deiner Begnadigung her leben dürfen. Dass du uns nicht verdammst, sondern dass wir bei dir Zuflucht finden dürfen, unter deinen Flügeln. Du nimmst uns mit unserer ganzen großen Schuld, mit dem, was wir vor dir bekennen, mit diesem sündigen Hochmut, mit dieser Einbildung, mit diesen hochnäsigen Zweifeln, die wir oft dir entgegenbringen und wo wir dir und deinem Wort nicht glauben wollen. Dir hin vergib du uns diese Sünde. Und wir wollen dein Wort und deine Wahrheit erkennen, dass du uns lieb hast, wie ein Vater Kinder lieb hat. Und dass wir in deiner Begnadigung nun leben dürfen. Und dass du dies uns zusprichst, dass wir deine Kinder sind, in allem, was nun geschehen mag. Dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann, weil du dein Leben für uns gelassen hast. Ergib doch, dass dieses Evangelium, diese Botschaft vielen Menschen zur Freude wird. Dass sie erkennen, dass das der Fels ist, auf den man treten kann. Das einzig Gewisse und Bleibende in dieser Welt, wo so viel vergeht. Herr, dass das festhält, selbst über den Tod hinweg. Dass deine Hand uns trägt und uns niemand von deiner Liebe trennen kann. Gib doch, dass wir das auch mit unserer Gemeinde vielen Menschen sagen und ausrichten können. Dass das viele hier entdecken, öffne du ihnen die Augen für deine große Liebe. Und Herr, dann bewege uns und mobilisiere uns, dass wir unser ganzes Leben leben für dich als ein Geschenk, dass wir etwas seien zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, wir bekennen vor dir auch und bitten dich, das, was uns so umtreibt, die ganze Not der Verwirrung innerhalb deiner Christenheit, so viel verschiedene Lehren und Meinungen, gib du, dass in einer Erweckung Menschen wieder dich erkennen als ihren Heiland, ihren Herrn und ihren Erlöser. Wir bitten dich für unsere Universitäten und Ausbildungsstätten, für die Seminare und Hochschulen. Gib du uns Lehrer und Prediger, die dein Wort predigen.
und baue du selbst deine Gemeinde überall in der Welt. Du weißt, wo sie leidet in der Verfolgung. Du kennst die Missionsgemeinden. Herr, stärke du die müden Arbeiter und mach sie gewiss in deiner Gegenwart. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.